Ja, wir haben schon einiges gehört. Ich denke, ihr habt alles behalten. Wenn nicht, das Wichtigste davon war, schaut nicht auf euch, schaut nicht auf den Nachbarn, schaut nicht auf mich, sondern auf Jesus. Immer wieder neu, Tag für Tag. Ja, nicht alle habe ich begrüßt, deswegen nochmal von hier. Herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen. Die Sonne hat sich extra angestrengt, uns hier herzuleuchten. Wir hatten eine gute Fahrt. Wir haben Passionszeit, hat sich sicher auch schon rumgesprochen. Und manchmal nehme ich den Predigttext, wie er in der Losung steht. Das ist heute der Fall. Vielleicht hat einer schon die Losung gelesen und schon mal geschaut. Es ist Markus 10, 35 bis 45. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm: Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Das haben wir manchmal auch drauf, oder nicht? Er aber sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Er wusste es längst. Sie aber sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, ganz großspurig: Wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen: Ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es unter euch nicht, sondern wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, nämlich für alle die, die sich entscheiden, dass sie es nötig haben. Wer zu stolz ist und meint, ich bin gut genug, tja, der wird einmal dumm dastehen. Also macht nicht den Fehler, lasst euch erlösen. Auch wenn ihr sagt, das ist schon lange passiert, da gibt es immer wieder Dinge, die ich loslassen muss. Da gibt es immer wieder Dinge, ja, die ich neu justieren muss oder mir von Gott zeigen lassen muss. Und deswegen müssen wir ihn anschauen. Er will uns mit den Augen leiten. Muss man dazu den anderen anschauen, wenn dich einer mit den Augen leitet? Ich glaube ja. Und darum ist das so wichtig, was du uns vorgelesen hast. Doch zunächst Hier zwei Jünger mit einer ganz ungewöhnlichen Bitte. Johannes und Jakobus rücken nicht gleich ganz offen mit der Sprache heraus und mit ihrem Anliegen. Sie bitten Jesus einfach, gewähre uns eine Bitte. Gib uns, worum wir dich bitten. Also wenn ihr Gebetsanliegen habt, wie macht ihr das dann? Auch so ähnlich manchmal, oder? Herr, weißt du, ich habe da so einen guten Plan und jetzt segne ihn doch. Hat jemand vielleicht schon so gebetet? Ihr müsst euch jetzt nicht melden. Andersrum geht's nämlich auch. Herr, was willst du? Was ist dein Plan, damit ich zum Segen werde? Nun, Jesus hatte zuvor sehr deutlich von seinem Leiden gesprochen. Es kommt hier jetzt in dem Textabschnitt nicht vor. Die Jünger dagegen haben das Mitregieren im Kopf. Sie möchten groß rauskommen. Und ganz sicher haben sie ihren Herrn wieder mal nicht so richtig verstanden. Sie haben auf Durchzug geschaltet. Aber so viel erkennen sie dann doch, dass mit diesem Aufbruch nach Jerusalem, es gibt eine Stelle im Neuen Testament, da heißt es, er wandte sich schnurstracks nach Jerusalem. Da denken sie, da muss wohl doch etwas Wichtiges jetzt passieren. Und was könnte das anders sein, als dass Jesus jetzt sein Reich aufrichten wird? Und ja, da wollen wir doch eine Rolle spielen. Ein Ministerposten muss doch drin sein, oder? So ungefähr haben sie gedacht. Im parallelen Matthäusevangelium wird das deutlich. Da hat Jesus vom Mitherrschen seiner Jünger im Reich Gottes gesprochen. Und Petrus hatte vorher gefragt, wir haben alles verlassen, wir sind dir nachgefolgt. Naja, so die übliche Art, ne? Wo ist der Mindestlohn? Matthäus 19, 27 könnt ihr das nachlesen. Und Jesus hatte darauf geantwortet, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet, ich überspringe jetzt mal einen Satz, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Das ist dann Vers 28 in Matthäus 19. Und wenn ihr mal eure Bibel aufschlagt und ein bisschen blättert, dann findet ihr in der Offenbarung zum Beispiel 24 Älteste. Sitzen auf Thronen. Haben, in manchen Bibeln heißt es Kronen, aber eigentlich sind es Siegeskränze. So Lorbeerkränze, wie man früher das so bei Siegern hatte. Aber dann schaut sie euch auch ganz genau an. Immer wieder wird Gott gepriesen und sie beten an, werfen ihre Kronen oder Kränze nieder, beugen sich. Sie sind Mitregenten, aber sie sind auch demütig. Sie sind Diener. Diener Gottes, durch und durch. Da auf diesem Weg dahin hatten sie noch ein bisschen. Jetzt fragt ihr, wer die 24 sind. Repräsentanten des Alten und des Neuen Testamentes. Wer genau, das überlasse ich Gott. Und Jesus weist ja auch diese Bitte hier zurück und sagt, das bestimme ich nicht. Das wird mein Vater im Himmel richtig entscheiden. Aber sie konnten das alles nicht so richtig einordnen und aus diesem Grunde waren sie wohl der Meinung, diese Herrschaft des Christus stehe jetzt unmittelbar in Jerusalem bevor. Da gab es ja noch diesen Einzug in Jerusalem. Alle waren am Jubeln, wie bei so einer Demo heute, aber da sind nicht immer alle beim Jubeln, manche machen auch einfach nur Randale. Aber da war das noch so, die Römer hatten natürlich wieder Angst, dass Randale kommen könnte. Das alles stand ihnen also bevor. Und deshalb bitten sie Jesus jetzt, also die zwei ganz nahen Plätze am Thron, rechts und links, das sind so die engsten Berater und Ratgeber eines Königs, die hätten wir dann doch gern. Es ist das typische Gerangel um die besten Plätze und Positionen, das hier stattfindet. Aber ehe wir die beiden Jünger so belächeln, dürfen wir auch erkennen, wie nah sie uns eigentlich stehen. Denn, hast du dich noch nie vorgedrängt? Nein, macht ihr ja nicht. Oft gefällt es uns durchaus egoistisch, die ersten Plätze einzunehmen. Und wenn wir nicht ganz nah und bewusst uns immer wieder unter diese Herrschaft Jesu stellen, dann kommen solche Verhaltensweisen zustande. Dann wird geschubst und die Ellbogen benutzt und. Cybermobbing, kennt ihr das? Heute ganz modern. Einer wird fertig gemacht im Internet. Man kommt nicht mehr ganz ohne die ganze Geschichte aus. Als ich 62 war, habe ich das begriffen und habe noch angefangen damit. Es kann eine gute Sache sein, es kann dich aber auch total vereinnahmen. Deswegen, wer mir eine Mail schreibt, der muss schon 3 Tage warten, bis ich sie lese. Ich antworte nicht gleich, gerade nicht. Nein, da habe ich doch so meine Eigenheiten. Es sei denn, das sieht ganz wichtig aus. Aber meistens ist das alles gar nicht so wichtig. Wie reagiert nun Jesus auf diese egoistischen Bitten? Die Antwort ist sehr eindeutig in Vers 38. Ihr habt ja keine Ahnung. Ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Es muss ihn traurig gestimmt haben, dass seine Jünger immer noch so weit von seinem Wesen des Dienens und der Demut fern waren. Dass sie immer noch so diese alte Masche drauf hatten, vordrängeln. Sie hatten doch so viel von ihm gehört und gesehen. Aber das ist schon so, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Der ist so mit sich selbst beschäftigt und mit allem möglichen Kram, dass er gar nicht mehr zuhören kann. Wenn diese leise Stimme Gottes durch seinen Geist ihm etwas sagen will. Und wenn der Geist Gottes uns nicht in alle Wahrheit leiten kann, dann sind wir mit unserem Denken, mit unserem Reden, mit unserem Tun und mit unserem Hören so oft, aber sowas von daneben. Und Jesus braucht nicht nur damals, sondern bis heute, große Geduld mit seinen Nachfolgern. Aber geduldig erklärt er hier seinen Jüngern, dass es nicht ums Herrschen zunächst geht, sondern um Mitleiden und Mitdienen. Er spricht vom Kelchtrinken, Leidenskelch, Leidenstaufe. Und das hört sich gar nicht so verlockend an. Worum geht es eigentlich? Zunächst geht es darum, dass wir nach dem Willen Gottes fragen. Es gilt, diesem eigenmächtigen, eigensüchtigen, alten Ego abzusterben. Das Kreuz ist nicht nur Erinnerung für das, was Jesus getan hat, sondern Paulus spricht im Korintherbrief vom Mitgekreuzigtwerden. Da gibt es so einige Dinge, die wir loslassen, die wir abgeben. Und Arten und Wesens- und Charakterzüge, die sich verändern müssen. Denn nur auf diese Weise kann das neue Leben greifen. Können wir uns wirklich verändern? Kann dieses Leben Wir können ihm ähnlich werden dadurch, in uns sichtbar werden. Wenn du viel Gemeinschaft mit jemand hast, dann färbt immer etwas ab. Und wenn du viel Gemeinschaft mit Jesus hast, dann färbt immer etwas ab. Aber was Gutes. Matthäus 16, 25 sagt Jesus, wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Damit ist dieses Eigenleben, dieses Egoistische gemeint. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir alle Märtyrer werden. Sondern hier wird ausgesagt, dass das ich-bezogene Leben eine Sackgasse ist. Wer nur immer an sich denkt, der dreht sich im Kreis und wird ganz schwindelig und sieht alles krumm und schief und selbstbezogen. Wenn Gott dagegen in unserem Leben zu seinem Recht kommt, dann kommst du und ich auf keinen Fall zu kurz. Weil unser Vater ein gnädiger und liebevoller Vater ist, der es so gut mit uns macht. Und wir bekommen wirklich ein erfülltes Leben. Durch gelebte Gemeinschaft, durch täglichen Umgang mit ihm. Beginnen wir, und jetzt sind wir wieder beim Thema der Einleitung, ihn wiederzuspiegeln, ein Stück weit seine Herrlichkeit. Denkt an Mose, da war 40 Tage und Nächte auf dem Berg Horeb. Sinai. Und als er wiederkam, strahlte sein Gesicht so stark, dass die Israeliten es nicht aushalten konnten. Und dann hat er eine Decke davor gehängt, bis der Glanz nachließ. Also ich würde mir schon wünschen, dass wir alle wenn man so eine Baustelle bei der Autobahn hinter sich hat, dann kommt da manchmal so ein Smiley. Habt ihr schon mal gesehen? So grün, nicht? Vorher ist er rot, dann hat er so eine Flatsche nach unten, dann wird er etwas gerade mit dem Mundwinkel und nachher kommt dann so ein Lächeln. Andersrum. Ich habe es jetzt falsch rum gezeigt. Aber ihr denkt euch das schon richtig. Der eigentliche Sinn unseres Lebens, wozu hat uns Gott geschaffen? Sein Ebenbild zu sein. Was ist Ebenbild? Manche Leute haben ja im Schlafzimmer so einen großen Spiegel oder sogar Schranktüren, die spiegeln. Dass ich Gott, Jesus, ein Stück weit widerspiegele mit meinem Wesen, sein Wesen hineinleuchte in diese Welt und nicht wie so eine Sonnenfinsternis rumlaufe. Also Regenwetter haben die anderen schon, das brauchst du ihnen nicht mehr zu bringen. Dass dir nicht immer zum Lachen zumute ist, das weiß ich auch. Aber Gründe zum Danken gibt es immer. Und wenn dir nichts mehr einfällt, dann fällt mir immer das eine ein, Jesus lebt noch. Er ist nämlich auferstanden. Und darum gibt es Hoffnung für dich und mich, auch in einer schwierigen Lage. Und auch Jesus, was hat er eigentlich gemacht? Er hat den Vater wiedergespiegelt, so, dass er sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Natürlich sind mit dieser Aussage, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren und wer es hingibt um meinetwillen, wird es finden. Es handelt auch von den Schwierigkeiten, die sind mitgemeint, die wir als Nachfolger Jesu in dieser Welt haben können. Da ist manchmal Unverständnis, Ablehnung, Spott, Sticheleien und manchmal eben auch, da geht es sogar um Leben und Tod. In Römer 8, 18 urteilt Paulus trotzdem, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an dir und mir offenbar werden soll. Er spricht dabei aus Erfahrung. Er hatte um Jesu willen mehr durchzustehen, als die meisten von uns je haben werden. Dreimal gesteinigt ist schon ganz heftig, oder? Ausgepeitscht auch, im Gefängnis gesessen jahrelang und. Im Gefängnis des Kaisers aufs Todesurteil zu warten, auch nicht besonders schön, Todeszelle. Ich weiß, war nicht immer. Eine Zeit lang hatte er auch noch eine Wohnung, war nur an so einen Kriegsknecht da angekettet, aber auch nicht schön. Du musst auf Toilette und der muss immer mit, ne? Und was weiß ich, sogar beim Schlafen. Angekettet. Er spricht aus Erfahrung und er sagt, doch, diese Schwierigkeiten stehen in keinem Vergleich zur Herrlichkeit, die kommt. Und noch eins, er hat es selber, als er noch Verfolger der Jünger war, erlebt, der Herr stellt sich immer zu seinen Jüngern. Wir merken das nicht immer, aber es ist trotzdem der Fall. Als er auf dem Weg nach Damaskus so richtig wütend war auf die Christen und meinte, er müsste sie ausrotten, da begegnet ihm Jesus, Apostelgeschichte 9,4, Saul, Saul, was verfolgst du? Mich. Nicht Ananias und auch nicht Petrus, sondern mich, sagt er. Er stellt sich direkt vor seine Kinder. Vor seine Jünger. Er stellt sich entweder hinter oder vor dich. Von allen Seiten, Psalm 139, umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Von allen Seiten hast du mich umschlossen. Von hinten, vorne, oben, unten. Du kannst nicht tiefer fallen als in seine Hand. Ich weiß immer nicht, ob ich noch zu hören bin, deswegen habe ich nicht ganz so viel Kniebeugen gemacht. Wir haben ja auch schon vorhin geübt. Viele Jesus-Nachfolger haben in höchster Bedrängnis die Nähe und Gegenwart und Hilfe erfahren. Ich sehe manchmal im Bibel-TV da, wenn Open Doors so Gesichter der Verfolgung vorstellt. Da war neulich ein Mann aus Indonesien, ein Pastor, den hatten sie mit der Machete bearbeitet im Gesicht und Ohr hier auch rüber, Arm und so weiter. Ich glaube, 7 Wunden hat er gehabt und eigentlich hätte er verbluten müssen. Und er sagt, ich war ganz ruhig. Sie haben ihn dann auch im Krankenhaus noch liegen gelassen, wie das so geht, bis Mittag, und dann war er immer noch nicht gestorben, und dann haben sie sich um ihn gekümmert und er hat's überlebt. Inzwischen hat er sich gemüht, diese Leute kennenzulernen, die das gemacht haben, hat ihnen vergeben. Er spricht mit ihnen über Jesus inzwischen. Tolle Geschichte. Müsst ihr mal so hin und wieder reinschauen. Man kann das nicht jeden Tag haben, aber ist vielleicht dann zu heftig, schmeckt das Frühstück nicht mehr so. Aber so hin und wieder tut uns das gut, wenn wir auf hohem Niveau wieder mal jammern wollen. Tut ihr ja nicht, aber gut. In Hannover gibt's das. Aber trotz allem, ich kehre zur Geschichte zurück, zu diesem Bericht, nehmen die Jünger nicht doch den Mund etwas zu voll, wenn sie einfach so von sich behaupten, mit dem Leidenskelch, ja, da kommen wir schon klar, den trinken wir. Mit dir, das können wir. Sie wissen irgendwie nicht, wovon sie reden und wie schwer dieses Ausmaß des Leidens wurde. Jesus, wir haben davon ja auch in den Liedern gesungen, in den Chorussen, buchstäblich von Gott und Menschen verlassen. Um unserer Sünde willen, von Gott zwar nur eine kurze Zeit, aber immerhin. Und das muss ich dir sagen, egal wie tief es mit dir einmal durchgehen wird, was immer du erlebst, von Gott verlassen bist du noch nicht, auch wenn du dich so oder dir so vorkommst. Jesus kündigt den beiden Jüngern an, auch ihr werdet Verfolgung leiden. Aber das ist noch kein Berechtigungsschein, die Plätze für euch zu verteilen in der Herrlichkeit. Der Jakobus war einer der ersten Märtyrer nach Stephanus. Könnt ihr nachlesen. Der andere Jakobus war nämlich ein Halbbruder von Jesus. Der Jesus erst richtig kennengelernt hat nach der Auferstehung. Da ist er ihm begegnet. Und da hat dieser Bruder, Halbbruder sich erst bekehrt. Johannes als Verbannter auf der Felseninsel in Patmos, wo er die Offenbarung empfängt, das war auch kein Zuckerlecken auf dieser einsamen Felseninsel. Und er schreibt in Offenbarung 1,9, euer Bruder und Mitgenosse in der Bedrängung oder Drangsal. Und dann schreibt er, und am Königtum und am Ausharren in Jesus. Beides. Beides. Die beiden Jünger verstanden aber wohl auch das angekündigte Leiden noch als Leistung. Das stand noch davor, bis sie denn die großen Mitregenten werden konnten. In Wahrheit sind das nur Begleiterscheinungen der Nachfolge. Gott bestimmt den Platz in der Herrlichkeit für dich, für mich, für uns alle. Und die Jünger konnten das alles nicht ganz richtig einschätzen. Und sie waren sich ihrer Bitte und der Tragweite nicht ganz bewusst. Es war so, wie wenn Kinder in den Bus einsteigen und es gibt das große Gedränge um die besten Plätze. Gott wird dir und mir seinen angemessenen Platz in der Herrlichkeit geben. Wir sind in allem gleich, dass wir durch Gottes Gnade angenommen von ihm mit neuem Leben beschenkt werden und auch beschenkt werden müssen. Aber Gott schuldet keinem was. Es wird trotzdem Unterschiede in der Herrlichkeit geben. Schon allein in der Nähe zu Gott oder in der etwas weiteren Umgebung. Aber Gott ist gerecht. Er überfordert nicht. Er vertraut dir hier nur so viel an, wie du verwalten kannst. Und dann schaut er drauf, ist er damit treu gewesen. Es geht nicht darum, ob du viel hattest oder wenig, sondern ob du treu warst, ob du es mit Liebe getan hast, ob du es für ihn getan hast, ob du es im Glauben getan hast. Kommt ja bald wieder die Zeit des Säens, wer einen Garten hat. Sähe im Glauben. Auch wenn du Leuten was sagst und die hören nicht so richtig zu und wollen gar nicht, mach dir nichts draus. Die Ernte ist Gottes. Und das Aufgehen auch. Und manchmal wird von einem ganz anderen begossen. Auch der kleinste Dienst denkt an die Witwe. Jesus sitzt am Opferkasten und guckt mal zu, was legen die denn ein? Und die hat da 2 Groschen. Ist ja nun wirklich nicht viel. Ich weiß nicht, wie viel Cent das nun heute wären. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber trotzdem, es war alles, was sie hatte. Und er sagt, guck mal die Frau, sagt er zu seinen Jüngern. Er wird ganz fröhlich. Die hat alles gegeben, was sie hatte. Und es waren nur 2 kleine Münzen. Am Ende werden uns die Augen übergehen, wenn wir die Herrlichkeit sehen, die der Herr für uns in der Ewigkeit bereit hat. Wir werden sie auch nicht als Lohn für unsere großartigen Leistungen, verzeiht diesen Gedanken überhaupt, bekommen, sondern als übergroßes Geschenk seiner Gnade. Weil es in keinem Verhältnis zu unserem Dienst steht. Und wir können alle egoistische Rangelei und alles Beneiden der Geschwister getrost unterlassen. Keiner muss sich vordrängen. Gott gibt dir den richtigen Platz. Und ich denke, solches Wissen kann uns sehr entspannen. Wie viel Streit, wie viel Eifersucht, wie viel Egoismus, wie viel versteckter Stolz gibt's manchmal auch in der Gemeinde. Nicht anders in unserem Text. Die Jünger führen uns das gleich vor. Als sie erfahren, was Johannes und Jakobus erbeten haben, werden sie ärgerlich, so richtig fuchtig. Wir sehen, es ist nicht so leicht, auf falsches Verhalten, heute sagt man cool, zu reagieren. Mitgeschwister nicht gleich mit Ärger, Anklagen und Groll zu überschütten. Das Murren und Seufzen wieder einander kommt schneller, als wir selber wollen. Manchmal da nur tief drin. Ich habe da ein Rezept, falls du das Problem mal hast, könnte ja sein. Nimm Deckel ab von diesem Topf, wo das da gerade brodelt, und sag, lieber Herr Jesus Christus, du bist doch mein Friede. Du bist auch meine Vergebung und Gnade. Jetzt komm und fülle mich neu mit deinem Frieden, mit deiner Vergebungsbereitschaft. Ich weiß, du hast den auch lieb, der ist zwar manchmal ein bisschen komisch, aber ich wahrscheinlich auch irgendwo an einer Ecke. Segne ihn. Fang mal damit an. Mach das mal 5 Minuten oder 10 und dann sei weiter ärgerlich. Das geht überhaupt nicht. Halleluja! Ja, das ist die Notbremse geistlich ziehen. Satan möchte uns ja gerne gegeneinander aufbringen. Er möchte uns auseinanderreißen, gegeneinander aufhetzen. Wenn wir Jesus bitten, uns seine Liebe, seine Vergebung, seine Gnade neu uns damit zu füllen, und ihm den Ärger ausliefern und den Groll, dann wird das Herz wieder frei und es wird froh. Die Anfechtung und der drohende Riss untereinander ist überwunden. Dauert manchmal ein bisschen, ja. Manchmal musst du ja nochmal die Zähne zusammenbeißen und nochmal kauen. Als Paulus und Silas im Gefängnis eingesperrt waren, unschuldig, haben sie bis Mitternacht gebraucht, bis sie loben konnten. Und dann wackelten die Wände, dann sprangen die Türen auf und die Fesseln ab. Wo viele Werdende in der Gemeinde sind, da gibt es auch Geburtsschmerzen und Kindergeschrei, aber auch Freudenschreie. Freude darüber, wenn Menschen zu Jesus finden, aus der Ferne Gottes. Und dann erfordert es geduldige Liebe, es werden geistliche Väter und Mütter benötigt, die die Schreihälse liebevoll zurechtbringend auffangen, die sich mit freuen, aber auch mit trösten. Und Jesus zeigt hier am Negativbild der Herrschaftsstrukturen in dieser Welt, dass wir die nicht übernehmen sollen in unsere Gemeinden. Wettbewerbsgeist ist eine Kinderkrankheit, eine geistliche. Und aus der Welt haftet dieses Denken uns manchmal noch an, dass wir besser sein müssten, um konkurrenzfähig zu bleiben, um die nötige Anerkennung zu bekommen oder was weiß ich. War das nun heute gut oder nicht gut, wie ich im Lobpreis gespielt habe, wie ich gepredigt habe oder was weiß ich? War der Kuchen gut? Fürs Kaffee trinken nachher? War der Kaffee zu stark oder zu schwach? Vergesst es. Nicht, dass ihr den jetzt nicht macht. Ich freue mich über eine Tasse Kaffee nachher. Also, das meine ich jetzt nicht. Aber wir nehmen vieles viel zu wichtig. Jeder möchte der Erste, der Größte sich profilieren. Und wo wir solchen egoistischen Eifer spüren, da sind wir wieder in diese Normen und Verhaltensweisen der Welt abgerutscht. Das Leben in der Nachfolge beruht auf anderen Maßstäben. Wir haben nämlich von Gott Gaben bekommen, nicht um eine Rolle zu spielen, nicht um glänzend zu beeindrucken. Wir haben sie bekommen, um damit zu dienen. Und jeder kann dienen. Jeder hat nämlich auch was. Vielleicht hast du es noch nicht entdeckt, aber du hast was. Ich muss mir auch seine Zuneigung, die Zuneigung Gottes oder meiner Geschwister, nicht erst verdienen. Wir bekommen sie aus Gnade geschenkt. Und wenn die anderen auf der Spur sind, dann kommt auch was zurück. Wenn sie nicht auf der Spur sind, kriegst du nichts. Aber da kannst du dann auch nichts für. Kannst du dann nur sagen, ha? Wächst auf deinem Gebetsweg wieder viel Gras? Ist lang nicht gegangen, ne? Oder so. Kennt ihr das? Habe ich schon mal erzählt. Erzähle ich heute nicht mehr. Die Uhr läuft so schnell. Habt ihr die irgendwie schneller, schon auf Sommerzeit oder so? Also ich beeile mich jetzt. Wir müssen manchmal lernen, umzudenken. Und das, was wir kopfmäßig schon begriffen haben, dann auch umzusetzen und uns von den alten Denkweisen zu trennen. Wenn das nicht geschieht, dann haben die Anfänger im Glauben falsche Vorbilder. Die sagen, Mensch, die drängeln ja immer noch so, warum soll ich mich überhaupt bekehren? Die sind ja immer noch hier am Schubsen. Also wenn du das merkst, dann bitte den Herrn, dass er die Ellbogen runder macht. Also das alles so ein bisschen abschleift. Nur die Erkenntnis, dass mein Gott mich liebt, wie ich bin und auch annimmt. Aber mich auch verändern möchte. Beides gehört zusammen. Das entspannt ungemein. Ich muss das jetzt nicht mehr krampfhaft schaffen, sondern er hilft mir Stück um Stück. Wisst ihr, ich habe gelernt, ich kann manches auch nicht. Aber ich habe gelernt zu sagen, Jesus, ich weiß jetzt nicht, wie es geht. Das ist sogar bei praktischen Arbeiten. Neulich funktionierte unser Außenlicht nicht auf der Terrasse. Ist letztes Jahr schon her. Vielleicht habe ich es auch sogar schon erzählt, weiß ich nicht. Und ich habe das wieder so angeschlossen, einen neuen Schalter gekauft, wie der alte. Und es ging immer noch nicht. Neue Birne gekauft, neue Lampe gekauft. Es ging immer noch nicht. Und dann war ich ein bisschen frustriert und dann habe ich Mittagsschlaf erstmal gehalten. Ich kann sowas, ja. Auch bei Frust. Weil der Friede Gottes mir dann hilft. Und dann habe ich geträumt, wie ich das anschließen muss. Die Älteren werden Träume haben. Ich komme da jetzt in diese Jahre. Und dann hat's geklappt. Brennt immer noch. Geht auch bei ganz praktischen Dingen. Man kann nicht alles. Also das schlagt euch aus dem Kopf. Alles kann man nicht. Aber manches doch. Und unser Gott ist sehr, sehr treu. Wir müssen das lernen, ihm zuzuhören. Und wenn er dich und mich als sein geliebtes Kind an sein Vaterherz drückt, dann brauchst du diese Liebe nicht mehr erarbeiten. Du hast sie schon. Diese Geborgenheit und Nähe kann dich vor dem Gerangel bewahren. Der Größte, der Stärkste, der Beliebteste oder was weiß ich sein zu wollen. Wir könnten sonst nämlich unseren Auftrag vergessen. Wisst ihr, wie der lautet? Wir sollen einander dienen und aufbauen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Jesus klagte nicht über diese böse Welt, die war genauso wie heute, sondern er sprach davon, dass wir diese Gesinnung in dieser Welt als Lichter ausleben sollen. Dann leuchtet was. Und das ist wirklich ein Kontrastprogramm, wenn er sagt, der Erste unter euch sei aller Diener. Steht nicht Fußabtreter. Das denken manche. Dazu kann ich heute aber nichts mehr sagen. Praktisch handelt das oder heißt das, der Große im Sinne Jesu knechtet nicht die anderen, sondern trachtet danach, ihnen Stütze zu sein, ihnen zu helfen, dass sie in der Spur bleiben können. Er freut sich, wenn der andere ein Stück weitergekommen ist im Glauben, reifer geworden ist. Er tut seinen Dienst nicht, um Menschen zu gefallen, damit alle Beifall klatschen. Es geht ihm darum, dass Gott geehrt wird. Auch heute entsteht viel Not, wenn dieses Herrscherprinzip der Welt sich durchsetzt in der Gemeinde. Dann wird der Kopf dem anderen gewaschen, aber nicht die Füße. Die Füße sind staubig. Nicht, dass ihr jetzt die Fußwaschung einführen sollt, das sage ich damit nicht. Aber geistlich dem anderen helfen, dass der Staub wegkommt. Wo ich erkenne, ich hab's nötig, da braucht es Umkehr. Und jetzt bin ich wieder bei dir beim Anfang. Wir haben uns nicht abgesprochen. Jesus hat uns ein Vorbild wahrer Größe hinterlassen. Wir sollen aufsehen auf Jesus und seinen Fußspuren nachfolgen. Eine gute Frage, die ich mir immer wieder stelle, was würde Jesus in dieser Situation tun? Oder anders gefragt, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Gerade in der Passionszeit werden wir durch diesen Text daran erinnert, wie Jesus uns gedient hat. Er tat das, was keiner von uns konnte. und bezahlte für dich und mich die Sünde unseres Lebens und die ganze Schuld. Er hat alles getan, um zwischen uns und Gott alles, was an Hindernissen da war, wegzuschieben. Er hat es übrigens weder mit Dollar noch mit Euro noch mit Goldreserven getan, sondern mit seinem kostbaren Blut. Ein Grund, täglich neu zu jubeln und sich zu freuen und ihm zu danken und ihm von Herzen nachzufolgen in der Kraft seines Heiligen Geistes. Ich sage Amen. Kommt noch ein Lied oder kommt jetzt ein Lied?
Genau. Vielen Dank, lieber Edwin.